Ihr seid bei Radio X im Hörfenster mit der Greenpeace-Gruppe Frankfurt und was ich vorher schon sagte, ihr nicht gehört habt, Frühlingsanfang, Sonnenfinsternis, wir im Radio, was will man mehr, was will das Herz mehr? Wir werden uns heute mal wieder mit der Fischereipolitik der EU beschäftigen. Es geht um die Ausweisung der Meeresschutzgebiete und was wir heute etwas ausführlicher besprechen wollen, gegen Ende hin als im letzten Block, da geht es um die Verschmutzung der Weltmeere. Wobei es hier eben hauptsächlich um den Plastikmüll geht, wo dieser verbleibt, welche Auswirkungen der auf die Meere und vor allen Dingen auf deren Lebewesen hat. Im Studio ist heute mit mir die Ingrid Ahrens-Kalitis, die bei uns die Meeresfachfrau ist. Hallo Ingrid.
Hallo Otto.
Red mal in dein Mikrofon, das verteilt alles etwas.
Jetzt hallo
nochmal.
Otto.
Hallo Ingrid. Wir bekommen es hoffentlich heute noch auf die Runden, beide etwas verschnupft, aber naja, ich hoffe, ihr am Radio werdet nicht verschnupfter sein hinterher wie wir, ob unserem Chaos, das wir hier produzieren. Mein Name ist Otto Gebhardt. Also zunächst einmal die Fischereipolitik der EU. Den deutschen Fischereibetrieben liegen die vorläufigen Fangerlaubnisse für 2015 vor. Die Fangquoten, Ingrid, die sind noch nicht bekannt. Die sollen diesen Monat bekannt gegeben werden.
Ja, da warten wir schon sehnsüchtig drauf. Also im Moment geht's alles noch nach dem alten Seefischereigesetz und Greenpeace macht Druck in dieser Beziehung, dass die neuen Quoten dann anders werden. Natürlich besser, aber darauf gehe ich dann gleich nochmal ein.
Okay. Es gab ja eine Reform der Fischereipolitik, der gemeinsamen Fischereipolitik der EU. Welche sind denn die Kernpunkte dieser Politik, beziehungsweise worin bestehen die Unterschiede zur bisherigen Politik, zur bisherigen Praxis?
Ja, also bisher, wie gesagt, dieses alte Fischereigesetz soll jetzt nochmal neu überarbeitet werden. Aber ich fange vielleicht am besten mal vorne an. Und zwar hatten wir am 22.11. einen Meeresstand wieder mal am Römer. Ungefähr alle 3 Monate könnt ihr uns da dann live auch mal erleben und mit uns diskutieren. Und diesmal haben wir Unterschriftenlisten dabei gehabt und haben eben eine Kampagne gemacht, die eben gegen diese Riesenfischereimonster ist. Und zwar, das ist ja die Problematik, auf die ich gleich nochmal eingehen werde. Parallel haben wir auch Fotos gemacht von Passanten und Greenpeace hat dann ein Riesenmosaik zusammengestellt und das erste Treffen der EU-Kommissare war, haben die das große Banner, ich glaube 15 Meter oder so war das breit, haben die das dann über den Eingang gehängt und da stand dann ganz groß drauf empty. Und ganz viele von euch, vielen Dank nochmal, haben ihr Foto zur Verfügung gestellt.
Empty steht wofür?
Bitte? Empty, leer. Meere
ach,
sind
empty.
Leer.
Ah, Entschuldigung, okay, habe ich mal eine Abkürzung M und T. Okay,
ach so.
Alles klar. Okay.
Genau. TTIP ist was anderes. ja, und da haben wir eben dieses Riesenbanner dann über den Eingang gehängt, um nochmal dann auch die EU-Parlamentarier darauf aufmerksam zu machen, wie brisant das Thema eigentlich ist. Und manche Leute sind stehen geblieben, aber ich hoffe, also ich weiß nicht, ob das was ausgemacht hat. Also diese gemeinsame Reform der gemeinsamen Fischereipolitik soll dann auch für die nächsten 10 Jahre gelten. Und zwar soll sie dann eben die Überfischung beenden. Im Moment sind ja 90% der Meere, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, überfischt. Das heißt also, wir haben bald wirklich keinen Fisch mehr im Meer. Und die Wissenschaftler haben ja schon vor Jahren darauf aufmerksam gemacht, dass wir etwas tun müssen. Und leider ist das Gegenteil eigentlich eingetroffen. Und zwar werden die Schiffe immer größer. Deswegen ging unsere Kampagne auch größtenteils gegen diese Fischereimonster. Und Greenpeace hat eine Aufstellung gemacht, und zwar zu den 20 größten Trawlern, darunter auch 2 deutsche Trawler. Da ist einmal die Martje Theodora, die so lang ist wie 14 Ostseekutter. Und auf der anderen Seite dann so ein Megatroller, die Helen Marie, Baujahr 1994, also auch nicht mehr die jüngste. Und die wurde mit 6,2 Millionen Euro subventioniert. Also nochmal vielen Dank an die Steuerzahler, dass ihr es möglich gemacht habt, diesen Riesentroller da ins Meer zu setzen. Ganz logisch ist natürlich, dass dadurch durch den Einsatz dieser zerstörerischen Fangmethoden, die die haben, dann eben auch der Fisch sehr stark dezimiert wird und das verheerende Auswirkungen auf die bereits überfischten Bestände auch hat. Ja, und wir haben dann gehofft, dass jetzt in dieser Diskussion der im EU-Fischereirat da etwas rauskommt. Und zwar hatten wir uns vorgestellt, dass eben die Quote jetzt nicht mehr nach der Größe der Schiffe bemessen wird, sondern eher danach, ob sie umweltschonend fischen, ob sie nachhaltig fischen und welche Fischereimethoden sie anwenden. Zum Beispiel ganz schlimm sind ja diese Schleppnetze, die eben immer noch in Gebrauch sind und wo man also davon ausgeht, dass ungefähr 4-mal im Jahr das gesamte Meer durchgepflügt wird. Da könnt ihr euch ja vorstellen, dass schon über 50% der wunderbaren Korallen rausgerissen wurden. Die werden dann auch, kommen dann auch an Bord und werden dann eben also wieder ins Meer geworfen.
Als,
und
wenn man, als sogenannter Beifang.
Ja, genau. Und wenn man dann sich überlegt, dass diese Korallen Jahrtausende benötigen, um wieder zu wachsen, kann man sich vorstellen, was da für Raubbau getrieben wird. Ganz davon abgesehen, dass die Korallen natürlich auch den Sinn haben, so Kleinstlebewesen zu ernähren und zu schützen vor größeren Tieren.
Welche Auswirkungen hätten die neue Abkürzung ist hier jetzt GFP, also
ja,
gemeinsame
Fischereipolitik.
Welche Auswirkungen hätte denn diese GFP für die Fischereibetriebe?
Also, es ist ja so, im Moment subventionieren die sich durch den hohen Beifang, durch den hohen Fang. Wenn man sich überlegt, dass in einer Viertelstunde, also wirklich in einer Viertelstunde, ein Schiff 250 Tonnen Hering fangen kann.
In einer
Viertelstunde,
in einer Viertelstunde.
Dann ist einem ja klar auf Anhieb, dass das nur so ein Riesenschiff bewerkstelligen kann. Das sind ja Fabrikschiffe, die haben ja dann auch alle Möglichkeiten da, gleich Fisch auszunehmen, zu kühlen und zu verpacken. Also so wie er im Regal steht, im Supermarkt, so wird er schon wird das schon gemacht. Und der Beifang wird dann, also wer der ungefähr 90% betrifft, was auch und eigentlich gar nicht vorstellbar, es wird dann über Bord geworfen. So zum Gegensatz, der normale Fischkutter, sehr, sehr wenig Fisch fischt und das ist natürlich dann auch nachhaltig. Was der an Bord nehmen kann, das kann ohne Probleme auch wieder nachwachsen und von daher besteht da überhaupt keine Möglichkeit. Und jetzt hat man eben geplant, dass man die Quoten anders verteilt. Und zwar sagt man, wenn einer nachhaltig fischt, dann darf er auch seine Quote erfüllen. Aber er muss eben darauf achten, dass es nachhaltig ist. Und was ganz wichtig ist, der Beifang. Es wird jetzt angedacht oder ist angedacht worden zum einen, das hat Greenpeace auch gesagt, dass man eben Kontrolleure mit an Bord nimmt, die das überprüfen. Denn im Moment ist es so, also wo kein Kläger, da kein Richter. Also abends wird dann kurz der Beifang im Meer entsorgt. Das wäre die eine Methode. Zum anderen hat man gesagt, warum werden keine Kameras an Bord installiert? Dann wäre das Problem ja sowieso weg. Aber scheinbar ist das alles sehr zögerlich und es sind auch unheimlich viele Interessen, die da miteinander kollidieren. Also zum einen das Ökologische, zum anderen das Ökonomische. Und wer mal gewinnt der eine, mal gewinnt der andere. Also im Moment könnt ihr euch ja vorstellen, es geht alles also sehr schleppend, sowohl für die Ökonomen als auch für die Ökologen, also beziehungsweise mit denen. Sehr schleppend voran für uns. Wir bedauern das sehr und es ist jetzt im Moment auch noch keine Entscheidung getroffen. Ja, und also wie gesagt, also die Fischereiministerien lernen auch nicht dazu. Und das Ergebnis, wie Greenpeace das auch formuliert hat, ist einfach enttäuschend. Und um das Ganze nochmal zusammenfassen, kann man eigentlich sagen, also da muss einfach weniger gefischt werden und es dürfen nicht so viel Fische wieder über Bord geworfen werden. Und das sind im Moment die Themen, die wir haben. Und was noch dazu kommt, diese Riesentrawler sollen auch, also die Anzahl der Trawler soll zurückgefahren werden. Wie ich eben schon sagte, also diese Martje Theodora von 1994, die entspricht auch lange nicht mehr dem neuesten Standard. Und da sagt man auch, wir wollen jetzt nicht da noch neue Motoren oder neues Fanggerät wieder mit hohen Kosten mit subventionieren, sondern die sollen dann eher aus dem Verkehr gezogen werden.
Werden denn diese veränderten Vorgaben, die sich aus der neuen GFP ergeben, werden diese Vorgaben denn eigentlich umgesetzt? Da hat Greenpeace doch, glaube ich, an den Ernährungs- und Landwirtschaftsminister geschrieben.
Ja, genau. An den Christian Schmidt haben wir einen Brief geschrieben im Januar. Und leider hat er daraufhin also geantwortet, dass im Moment er da überhaupt keinen Ansatzpunkt sieht, etwas zu ändern. Denn die Zuteilung von nationalen Fangquoten sind transparent und es gibt objektive Kriterien. Die stehen in einem gewissen Artikel 17, den ich jetzt hier im Moment nicht vorliegen habe. Und deswegen könnte er da unsere Stellungnahme, die wir ihm mitgeteilt haben, überhaupt nicht teilen. Und also für ihn ist jetzt im Moment überhaupt kein Handlungsbedarf. Und wir sagen natürlich, so geht es nicht und damit geben wir uns nicht zufrieden. Deswegen wird auch demnächst wieder eine neue Kampagne folgen.
Wie bewerten die Bundesregierung das Seefischereigesetz mit Blick auf die GfP und wie bewertet das Greenpeace?
Ja, Greenpeace ist natürlich daran, dass immer Druck zu machen an die EU, weil wir sehen, dass wir auch so nicht weiterkommen. Also die Wissenschaftler fordern ja schon seit längerem die Quote runterzusetzen und es wird einfach nicht umgesetzt, weil die Deutschen, jetzt das Wirtschafts- und Landwirtschaftsministerium und Umweltministerium sieht einfach aufgrund auch dieser Tatsache jetzt keinen Handlungsbedarf. Komischerweise ist es bei Dänemark und bei anderen Ländern, die auch der EU angehören, ganz anders. Die haben zum Beispiel die Grundschleppnetzfischerei, haben die schon eingestellt. Und Deutschland hängt da immer so ein bisschen hinterher, obwohl wir mehr Schutzgebiete ausgewiesen haben als die übrigen europäischen Länder, hängen wir mit diesem Gesetz an sich, hängen wir sehr hinterher mit der Umsetzung.
Ingrid, was kann man den Leuten denn empfehlen, so noch als kleiner Nachspann zu dem ersten Themenblock, die noch einen guten und nachhaltigen Fisch essen und genießen wollen?
Ja, da kann ich nur sagen, also schaut erstens mal auf die Verpackung. Wenn da dieses Zeichen von dem Delfin drauf ist mit dem MSC-Siegel, das ist schon mal gut, obwohl Greenpeace das jetzt nicht voll und ganz anerkennt, weil die Nachhaltigkeit damit nicht so gewährleistet ist. Aber schaut vor allen Dingen drauf, dass da steht, nicht mit Grund- und Schleppnetzen gefischt, aus nachhaltiger Fischerei, umweltschonend gefischt. Irgendwie solche Sachen müssen da draufstehen. Und natürlich, wo ihr nichts falsch machen könnt, ist bei Süßwasserfischen, also bei Forellen und Ähnlichem. Aber ansonsten, wir sind, wie gesagt, auch ungefähr vierteljährlich in Frankfurt am Römer und verteilen da natürlich auch den Fischratgeber. Und da steht das alles nochmal ganz schön drin. Es gibt sogar ein Kleinformat fürs Portemonnaie, den könnt ihr dann immer rausziehen, da steht das dann drin. Aber wie gesagt, guckt mal ein bisschen auf die Packung, da kann man schon ganz gut erkennen, ob der Fisch zu kaufen ist oder nicht.
Okay, eine Dauerbrennung auf Meerespolitik ist eben die Ausweisung auch von Meeresschutzgebieten. Grundlage dafür ist das Schutzgebietssystem Natura 2000, das eben auch die Meere mit einbezieht, neben dem Land. Das Ziel ist eben der Erhalt und die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt an Land und im Meer. Welche sind denn die Kriterien für eine Ausweisung als Meeresschutzgebiet, Ingrid?
Ja, also zum einen, seit 2007, also 2000 wurde das ausgewiesen als Meeresschutzgebiet, also Natura 2000 Gebiet heißt es. Und seit 2007, da hat man mal so Revue passieren lassen, ob sich schon was getan hat, insbesondere zum Schutz der Meeressäugetiere, also und auch Vögel und Sandbänke und Riffe, wie es eben in den EU-Richtlinien beschrieben steht, ist bis heute keine einzige Schutzmaßnahme durchgeführt worden. Also im Jahre 2000 wurde von der EU diese Sache auf den Weg gebracht und bis heute hat sich im Grunde genommen nichts geändert. Dabei, das muss man sich mal vorstellen, hat Deutschland also allein die Küstenregionen zu ungefähr 70% unter Schutz gestellt. Dazu kommen noch circa 30% in der bis zur 200 Seemeilenzone. Also ab Küste, die Küste geht bis 12 Seemeilen und von 12 bis 200 Seemeilen gibt es noch sozusagen so ein Arbeitswirtschaftszentrum.
Das heißt so küstennahe Wirtschaftszone.
Ja, genau, ähnlich, ja? Richtig. Ja, okay. Und da sind also 30% unter Schutz gestellt. Das heißt so insgesamt also sind 47% der deutschen Meeresfläche von Nord- und Ostsee als Schutzgebiete ausgewiesen. Und in diesen Schutzgebieten darf man weder fischen noch Sand abbauen, Sand und Kies abbauen. Also diese Gebiete sollen einfach geschützt werden. Und da sich jetzt überhaupt nichts getan hat, am 27. Januar der Deutsche Naturschutzring in Vertretung einer Allianz der deutschen Umweltverbände, da gehört Greenpeace dazu, NABU, WWF, Klage gegen das Bundesamt für Naturschutz in Vertretung auch der Bundesrepublik Deutschland an das Verwaltungsgericht Köln geschickt und eben Klage eingelegt, um die Fischerei, vor allen Dingen auch mit Grundschleppnetz und Stellnetzen in diesem ausgewählten Natura 2000-Gebiet zu unterbinden. Ja, es war irgendwie in der letzten, war in den letzten Jahren eben eine totale Blockade und man hat eben keine andere Möglichkeit gesehen, jetzt diese Schweinswale, also die habe ich jetzt gerade auch an der Nordsee wieder mir angeschaut, Seevögel und deren Lebensräume zu schützen. Wie gesagt, auch Riffe und Sandbänke sollten geschützt werden und es hat sich im Moment nichts getan, weder im europäischen noch im nationalen Umweltrecht. Und da muss man jetzt einfach mal schauen, wenn diese Klage jetzt läuft, ob sich daraus irgendetwas entwickelt, weil nämlich, wie gesagt, konkrete Vorschläge von den notwendigen Behörden blieben aus und man hat im Grunde genommen überhaupt nichts getan und alles nur verschleppt.
Haben die BRD bereits eine Auswahl getroffen und welche Gebiete werden denn als Schutzgebiet ausgewiesen?
Ja, also wie gesagt, küstennah 70%, wenn man sich da die Nordsee vorstellt und die Ostsee, dann weiß man schon ungefähr, wie groß dieses ganze Gebiet ist. Und ansonsten eben ja Ostsee, Rügen zum Beispiel, Sylt, wie ihr euch vielleicht erinnert hat, Greenpeace ja aus lauter Verzweiflung, weil sich eben überhaupt nichts getan hat, riesige Felsbrocken vor die Küste von Sylt ins Meer gekippt. Diese Felsbrocken sind wirklich genau, sind auch getestet worden und entsprechen genau den Sanden, die da normalerweise vor Sylt auch sind. Und man hat das jetzt nochmal wieder überprüft und festgestellt, dass sich da eben schon Korallen und Kleinstlebewesen angesiedelt haben, Seeaal und alles Mögliche. Und dass das also wirklich ein sehr lebendiger Raum ist, der da geschaffen wurde. Wir hatten ja erst dann eine Klage bekommen, aber zum Glück ist die dann fallen gelassen worden, sodass jetzt dieses Gebiet in seinem ursprünglichen Wesen einfach so existieren kann. Denn man kann natürlich da zum Leidwesen der Fischer nicht mit den Netzen über diese Felsbrocken kommen, dann die würden dann zerreißen. Ja, also im Moment ist kein Fortkommen überhaupt in Sicht und man sagt eben auch, also die Wissenschaftler haben schon festgestellt, dass das Meer natürlich immer mehr von seiner Ursprünglichkeit verliert. Und wenn man überlegt, dass jeder zweite Atemzug, den wir atmen, vom Meer ausgeht, kann man sich vorstellen, was für einen Einfluss das Meer auf unsere Gesundheit hat. Und das ist natürlich eine Problematik, die scheinbar bisher noch keiner erkannt hat.
Du sagtest ja eben gerade schon, dass eben 47% der deutschen Meeresflächen in der Nord- und Ostsee als Schutzgebiete ausgewiesen sind. Also die Bundesrepublik ist ja da bei der Ausweisung solcher Gebiete in Europa führend. Ist damit das alles bestens geregelt, beziehungsweise wie werden denn wer kontrolliert die Durchsetzung der Auflagen?
Ja, das ist das Problem geregelt. Also es ist auf dem Papier geregelt, aber es ist nichts umgesetzt. Im Gegenteil, also wir haben jetzt die 47% sind nicht erfüllt worden und jetzt fordern wir 50% Meeresschutzgebiete. Aber das Problem ist eben, dass sich einfach nichts tut. Und wir haben jetzt für 2015 nochmal eine neue EU-Meeresstrategie entwickelt und nochmal wieder darauf hingewiesen, dass also jetzt bis 2020 wirklich das Ziel erfüllt werden muss. Also es muss effektive Maßnahmen zur Regulierung der Fischerei geben Und davon sind, das ist von ganz entscheidender Bedeutung. Und der ökologische und ökonomische Nutzen muss einfach im Gleichklang sein. Also man darf nicht immer nur darüber nachdenken, wie verdiene ich am meisten Geld, sondern wie schütze ich die Umwelt? Denn nur wenn die Umwelt geschützt wird, dann damit schützt man auch den Menschen.
Gibt es denn Beispiele, wie die Handhabung in anderen EU-Ländern funktioniert? Sind die alle so zögerlich wie die Bundesrepublik oder ist das? Ich meine, es gibt da ja unterschiedliche Länder, die einen sind mehr Fischereinationen, die andere weniger, aber bis auf 2-3 Binnenländer sind ja alle europäischen Länder zumindest teilweise an Küstenregionen.
Ja.
Wie sieht
ja,
das da
also
aus?
Zum Beispiel in Irland und im Vereinigten Königreich und in Spanien und Niederlande, glaube ich, auch. Die haben diese Auflagen in Bezug auf Schleppnetzfischerei und Bodenschleppnetzen, haben die sofort umgesetzt und werden einfach keine Fischerei mehr mit diesen Fanggeräten durchführen. Anders als in Deutschland, da gibt es leider immer noch die Schleppnetzfischerei, die eben noch weiter ja ihr Unwesen treibt.
Welche Auswirkungen auf und in den Schutzgebieten hatten diese zögerliche Umsetzung der Auflagen?
Ja, also es versandet alles. Man muss sich das mal so vorstellen, wenn eben Schutzwelle im Meer abgebaut werden oder rausgerissen werden, können sich natürlich keine Fische mehr einnisten. Sie können da auch nicht mehr laichen. Und es sieht einfach so aus, als wäre es eine Wüste. Also es kann sich kein Lebewesen mehr auf dem Meeresgrund halten. Das ist die Problematik, die man
also
da hat.
Also die ganzen Ökosysteme gehen da ja vor die Hunde im wahrsten Sinne, oder?
Ja, genau.
Ja, wir wollen uns mal zum Thema Plastikmüll zuwenden, denn das ist ein Thema, das immer mehr um sich greift und auch im Laufe der Jahre immer mehr und schwieriger zu handeln sein wird. Also beim Plastikmeer und den Weltmeeren handelt es sich halt überwiegend um eine gigantische Umweltbelastung, die sich eben auch über den ganzen Globus erstreckt, das nicht nur lokal einzugrenzen ist. Durch Meeresströmungen bilden sich da insgesamt, also bekannt insgesamt in den ganzen Weltmeeren 5 Mülldeponien, sage ich jetzt mal, weil der Begriff Müllteppich eigentlich viel zu verharmlosend ist. Diese Abfallwirbel, die eben nicht nur aus Plastik bestehen, aber ein Großteil, da befindet sich auch Holz dabei und alles Mögliche, auch anderer Müll noch, Kunststoffe. Also diese Mülldeponien befinden sich im Nord- und Südpazifik, Nord- und Südatlantik und im Südindischen Ozean. Der größte dieser Mülldeponien befindet sich im Nordpazifik und ist mit geschätzten 700.000 Quadratkilometern nahezu so groß wie Frankreich und Belgien zusammen. Ich habe mir mal versucht, das vorzustellen, mir das auszumalen, wenn ich da mit dem Flugzeug, was ich nicht mache, ich fliege nicht, mit dem Flugzeug drüber fliegen würde, wenn man von Frankreich an der Atlantikküste rüber nach Belgien fliegen würde, da wären wir auch schon eine Zeit unterwegs. Und das würde man dann alles unter sich, wäre ein Müllkontinent, kann man ja vielleicht schon fast sagen. Dieser große Bereich da im Nordpazifik wird auch als Great Pacific Garbage Patch, also zu Deutsch großer Pazifikmüllfleck, bezeichnet. Der größte Teil dieses Abfalls besteht aus daumennagelgroßen Plastikteilchen, die sich eben auch im Laufe der Zeit dann eben rauslösen aus größeren Plastikteilen, das bedingt die Meeresströmung und der Wind zersetzt es so nach und nach. Es sind aber auch Flaschen und Plastikdeckel drin, Eimer oder auch zum Beispiel Zahnbürsten. Laut einer neuen, Anfang dieses Jahres in Science veröffentlichten Studie gelangen circa 8 Millionen Tonnen Müll in die Ozeane jährlich, also das ist eine Spreizung zwischen 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen. Diese 8 Millionen sind dann eben der Mittelwert. Und Geologen fanden Mitte 2014 an der Küste von Hawaii Gebilde aus aus geschmolzenen Kunststoffen, die sich dann mit Vulkangestein und Korallenfragmenten verbinden. Und eben auch Sandkörner sind dabei. Und die haben das Ganze dann als Plastikglomerat bezeichnet, also eine Art eigene Gestein. Also das wird da wohl integriert in diese ganzen Gesteinsformationen oder Formationen, sagen wir mal besser, weil Gestein allein ist es ja nicht. Das heißt, ja, das wird dann dort lagern bleiben und im Laufe der Zeit sich abbauen. Der Plastikmüll, der sich der sich da in den Meeren befindet, der wird durch einen Wellengang und eben auch durch die UV-Strahlung zersetzt und zerkleinert und kann eben auch bis zur Pulverisierung reichen. Laut dem deutschen Umweltbundesamt waren es 2013 100 bis 150 Millionen Tonnen Abfälle in den Meeren und davon waren 60% aus Plastik. 70% dieses Abfalls sinken auf den Meeresboden ab, lagern sich dort ein in die Sedimente mit der Zeit und werden auch eben, da wird die Ingrid nachher noch was dazu sagen können, auch den Lebewesen dort als dienen als sogenannte Nahrung, weil nahrhaft ist das ja nun mitnichten. 15% dieses Abfalls schwimmt an der Meeresoberfläche und 15% werden an die Strände gespült. Bei unseren Meeren, also hier Mittelmeer, Nordsee, Ostsee, sieht es so aus, dass es im Mittelmeer bis zu 300.000 Teilchen pro Quadratkilometer gefunden wurden. In der Nord- und Ostsee sind ca. 20.000 Tonnen Müll gelagert. Und in der Nordsee gibt es Strandabschnitte der Wattenmeerküsten, der BRD und der Niederlande zusammen, wo 75% des Abfalls aus Plastik und Styropor sind. Rund um Großbritannien wurden im Durchschnitt 12.000, also sind jetzt viele Zahlen, aber einfach mal, um sich so ein bisschen sich diese Dimensionen ausmalen zu können. Es ritzt doch nichts, wenn ich sage, es liegt da viel Müll im Meer und keiner und sagt, naja gut, das sind 5 Teilchen, das war's dann. Das ist eben nun nicht so. Also rund um Großbritannien sind es im Durchschnitt 12.000 bis maximal 150.000 Mikroplastikpartikel pro Quadratkilometer. Und eben diese Mikroplastikpartikel, das sind ja eigentlich die gefährlichen, weil Ingrid, das führt doch auch dazu, dass das auf die Tiere da Auswirkungen hat.
Ja, nochmal ganz kurz zur Dimension. Und zwar, damit eine, ich sag mal, robuste Plastikflasche sich auflöst, braucht es schätzungsweise 400 Jahre. Also 400 Jahre, bis sich eine einzige Plastikflasche aufgelöst hat. Das finde ich schon ganz schön makaber, muss ich sagen. Also zu den Tieren natürlich, die fressen diese Kleinstplastikpartikel auf und sind ja dadurch auch gesättigt und sterben dann. Die Fotos kennt ihr ja alle irgendwie vom Pelikan, der ja wirklich am lebendigen Leib verhungert ist und so viel Plastik dann in seinem Magen hatte, dass er gar nichts mehr fressen konnte. Das ist schon ganz schön schlimm.
Also die verhungern mit vollem Magen.
Ja, gut, ja, genau. Ein ganz kleinen Lichtblick gibt es auch in Bezug auf Plastik. Und zwar haben Wissenschaftler wohl festgestellt, dass es Algen gibt, an die sich diese Kleinstplastikpartikel festsetzen. Und die werden dann in diese Algen integriert, gehen dann auf den Meeresboden und zersetzen sich da. Also gut, was das jetzt mit dem Meeresboden macht, das kann ich jetzt nicht überschauen. Aber jedenfalls sind die Algen, wenn man die jetzt in großer Menge aussetzen würde, wäre dann möglich, dass diese Algen diesen Plastikmüll komprimieren, sag ich einfach mal, am Meeresboden. Was das natürlich wieder für Auswirkungen hat, wenn man sehr, sehr viele Algen jetzt aussetzt, da wage ich jetzt keine Spekulation. Weil das kann ich mir jetzt auch schlecht vorstellen. Aber wie gesagt, die Wissenschaftler sind da dran.
Das dient ja den Meeresbewohnern auch als Nahrung. Da kommt da und das ist ja eben der Knackpunkt. Das kommt ja über die Nahrungskette in unseren Ja, in unserem Kreislauf.
Nur diese Algen, die würden sich am Meeresboden festsetzen und wären dann einfach da. Die würden jetzt nicht wiederverwertet werden sozusagen. Aber gut, das war nur so ein kleines Highlight mehr. Im Grunde genommen sollen wir eben darauf achten, dass wir einfach uns mit Plastikartikeln insgesamt zurückhalten. Auch zum Beispiel bei der Zahnpasta. Es gibt bestimmte Zahnpasten, da sind so kleine Kügelchen aus Polyethylen oder sowas drin. Und das ist auch wieder Plastik. Das geht natürlich dann gleich in den Spülstein und wird dann auch in die Meere
Beispiel
geschwemmt.
Bei der Wäsche, Waschgänge werden von den Textilien Fasern ausgelöst, die über die Kläranlagen auch nicht immer aufgefangen werden und dann über die Flüsse in die Meere gelangen. Also die Herkünfte dieses Abfalls ist schon sehr, sehr vielfältig. Meistens, wie schon gesagt, gelangt es eben über Flüsse in die Meere oder eben auch von Mülldeponien und wilden Müllkippen, die in Küstennähe aufgebaut sind. Und natürlich, Fragezeichen, auf jeden Fall aus der internationalen Schifffahrt, weil da ja vieles über Bord geht. Es gibt da ja auch, da kommen wir jetzt gleich mal so an den Punkt, was kann man denn eigentlich machen bei dieser ganzen Geschichte, welche Maßnahmen gibt es denn, um das einzudämmen? Also bei der Schifffahrt ist es eben so, dass die Einbringung von Plastikmüll in die Meere verboten ist. Kommerzielle Schiffe sind verpflichtet, ein Mülltagebuch zu führen. Und der gesamte Müll, der sich an Bord befindet, muss gelistet werden. Und bei der Abgabe an Land müssen die sich das quittieren lassen. Und zu Widerhandlungen führt eben zu erheblichen Bußgeldern, die bis zu 50.000 Euro sich belaufen können, aber scheinen doch nicht ganz abschreckend genug zu sein. Weiterhin gibt es dann Versuche, leichter abbaubare Kunststoffe zu verwenden. Es gibt verschiedene Projekte, zum Beispiel die Nichtregierungsorganisation Green Ocean kauft im Hafen von Livorno von Fischern aufgefischten Plastikmüll ab. Also eine andere Einkommensquelle. Ja. Wenn man schon keinen Fisch mehr fangen kann, fängt man eben den Plastikmüll. Aber immerhin. Es gibt verschiedene Projekte und auch Möglichkeiten, das Ganze einzudämmen. Was können wir denn, jeder Einzelne von uns, machen, um dieser Sache ein bisschen Herr zu werden?
Ja, also es gibt da drei Punkte, die auch von den Wissenschaftlern immer genannt werden. Vermeiden, wiederverwenden und recyceln. Also wenn man sich das mal so überlegt, dann hat man schon viel gewonnen. Also wenn man sich schon eine Plastiktüte holt, dann kann man die auch mehrmals verwenden und nicht gleich zusammen dann entsorgen. Also vermeiden. Von Plastiktüten dann kaufen von Getränken, die möglichst in Mehrwegglasflaschen sind. Und dann sollte man darauf achten, dass man den Plastikdeckel von den Getränkeflaschen immer mit der Flasche zusammen entsorgt, denn gerade die Deckel, die werden von den Seevögeln und Seehunden sehr gerne gegessen. Müll niemals ins Meer werfen ist, glaube ich, ganz klar, das sollte man also keinesfalls machen. Oder herumliegende Plastikteilchen, wenn man an der Küste ist, dann könnte man die vielleicht auch mal nehmen und in einen Mülleimer werfen, die stehen ja dann doch überall rum. Weiterhin, also was weiß ich, Kinderspielzeug, das am Strand liegt, sollte man darauf achten, dass es nicht unbedingt ins Meer gespült wird. Dann beim Kauf von Kosmetikprodukten wie Peelings, also wie gesagt Zahncreme und Duschgel, darauf achten, dass diese kein Mikroplastik enthalten. Dann gibt es Produkte mit Mikroplastik, die man daran erkennt, dass eben Polyethylen und Polypropylen da drin ist. Also auch schauen, oder bei den Kosmetikern und bei den Reinigungsmitteln. Also es gibt da schon genügend Möglichkeiten, darauf selber ein bisschen zu achten. Man hat ja auch ein gutes Gefühl, wenn man sagt, ich achte mal ein bisschen drauf. Und ja, sprechen Sie mit Ihren Einzelhändlern, wenn der das alles in Plastikverpackungen hat, dass er das vielleicht auch verwenden, dann in andere Verpackungen umpacken kann.
Ja, die EU ist tätig geworden oder wird tätig. Die EU-Staaten wollen den Verbrauch von Plastiktüten reduzieren. Zurzeit ist es so, dass innerhalb der EU jährlich pro Kopf, ich finde die Zahl schon ein bisschen erstaunlich, 176 Tüten verbraucht werden. Also das bedeutet praktisch, Pi mal Daumen, jeden zweiten Tag eine Tüte. Das kommt überhaupt nicht in die Tüte, müssen wir dazu sagen. Ja. Deutschland liegt mit 70 Tüten im Mittelfeld. Dänemark ist Spitzenreiter mit 10, also 10 Tüten pro Kopf im Jahr. Das ist wirklich eine gute Zahl. Und dieser Verbrauch soll eben sukzessive bis 2019 auf 90 sinken und bis 2025 auf 40. Bei Jutebeutel, Papiertüten scheint es wohl ein bisschen ein Problem mit der Öko-Gesamtbilanz zu geben, weil der Wasserverbrauch bei der Herstellung ziemlich hoch ist. Was toll wäre, ist hin zurück zum guten alten Einkaufskorb. Gut, jeder kann man sich überlegen, wenn man hier auf den Wochenmarkt geht, zum Beispiel an der Konstabler samstags oder auch die anderen Märkte, sieht man doch immer wieder Leute, die auch mit einem Einkaufskorb unterwegs sind. Also sprich, es ist durchaus machbar. Ja, heute wären wir soweit damit durch und ich hätte jetzt noch kurz zwei Termine. Ihr wisst ja, wenn ihr mal bei uns vorbeigucken wollt, mal sehen, was wir so machen insgesamt, haben wir immer einen Schnupperabend, immer am ersten Montag eines Monats. Es ist jetzt im April, dann der Ostermontag und da fällt es eben aus. Stattdessen haben wir den Schnupperabend am 30.03. Wer also kommen möchte zu uns, Baumweg 10, durch den Hof im Hinterhaus die Treppe rauf, Beginn ist 18 Uhr. Und dann habe ich noch einen Termin von 18.04. Da wird es einen TTIP-Aktionstag geben. TTIP ist ja eines unserer Dauerthemen im letzten Jahr gewesen, wird es auch dieses Jahr noch, zumindest dieses Jahr bleiben. Veranstaltet wird er unter anderem vom Frankfurter Bündnis gegen TTIP, in dem wir auch mit drin sind. Und es ist ein weltweiter Aktionstag. Beginn ist 14 Uhr am Eisernen Steg und es wird Musik geben, es wird Redebeiträge geben, es gibt Infostände und es gibt Spaß und Tanz und alles, was wir da auf die Beine stellen wollen und können. In diesem Sinne recht herzlichen Dank an euch fürs Zuhören. Wir hoffen, dass es für euch informativ, spannend und unterhaltsam war. Tschüss Ingrid, danke für den Besuch.
Tschüss Otto.